Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Radioexerzitien in der Fastenzeit. Willkommen zu den Radioexerzitien in der Fastenzeit mit Pater Eberhard von Gemmingen. Heute der fünfte Teil. Für die nachfolgenden Nachrichten ist Mario Galgano verantwortlich. Rund 20.000 Kinder und Eltern aus Rom haben sich am Samstag zu einer Kundgebung für eine Erziehungsinitiative des Papstes auf dem Petersplatz versammelt. Benedikt XVI. Hatte als Bischof von Rom Ende Januar einen Brief veröffentlicht, in dem er den Bildungsnotstand in seiner Stadt beklagte und zur Weitergabe von Werten und Lebensvertrauen aufrief. In seiner Ansprache am Samstag appellierte Benedikt XVI. An die Eltern zu gegenseitiger Liebe. Dies sei das erste und große Geschenk, mit dem sie ihren Kindern Selbstvertrauen und Lebensmut vermitteln. Die Heranwachsenden sollten mit Klarheit Gut und Böse unterscheiden und ihrerseits tragfähige Lebensregeln konstruieren können. Der Heilige Synod der serbisch-orthodoxen Kirche hat die Ausschreitungen bei der Belgrader Kosovo-Protestkundgebung als schändlich und verantwortungslos verurteilt. Es sei traurig, dass eine großartige Kundgebung missbraucht worden sei, schrieben die Bischöfe in ihrer am Freitagabend veröffentlichten Erklärung. Die Randalierer hätten durch ihr Verhalten gezeigt, dass es ihnen nicht um Kosovo-Metohija geht, sondern nur um Chaos, Raub und Krawalle. Die Kundgebung gegen die Unabhängigkeit des Kosovo fand am Donnerstagabend statt, dabei war es zu teilweise schweren Ausschreitungen gekommen. Nach 20 Jahren Kämpfen mit mehr als 100.000 Todesopfern und 2 Millionen Flüchtlingen haben Uganda und die vom Südsudan aus operierenden Rebellen der Lord's Resistance Army am Samstag in der südsudanesischen Stadt Juba ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. Damit sei ein endgültiger Frieden zwischen Uganda und Südsudan in greifbarer Nähe, erklärt die katholische Gemeinschaft Sant'Egidio am Samstag an ihrem Hauptsitz in Rom. Die Organisation begleitete die seit Juli 2006 andauernden Friedensverhandlungen. Nach Angaben von Sant'Egidio umfasst das Abkommen unter anderem den Rückzug der Rebellenarmee aus umkämpften Gebieten und die Errichtung einer Pufferzone, ferner einer Entwaffnung durch unparteiliche Einheiten und eine Überwachung des Waffenstillstands durch afrikanische Beobachter. Kurienkardinal Walter Kasper sieht die Chancen des christlich-islamischen Dialogs skeptisch. Man soll sich über die Schwierigkeiten keine Illusion machen, sagte der Präsident des päpstlichen Einheitsrates am Freitag in Mainz. Muslime hätten vom Koran her ein anderes Verständnis vom Menschen. Zudem sei es dem Islam bisher nicht gelungen, Religion und Politik zu unterscheiden, wie in der Moderne üblich. Kasper betonte zugleich, die katholische Kirche wolle Dialog und Zusammenarbeit mit den gemäßigten Muslimen. Der Kardinal warnte vor einer falschen Harmonieidee. Er sprach sich auch dagegen aus, Judentum, Christentum und Islam auf eine Stufe zu stellen. Das Christentum sei ohne die jüdische Religion nicht denkbar. Dagegen sei der Islam eine nachchristliche Religion. Kasper äußerte sich bei einer Veranstaltung der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mit einem feierlichen Gottesdienst im Paderborner Dom ist am Samstag der neue Generalsekretär des Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken, Pfarrer Georg Austen, eingeführt worden. Er übernimmt die Leitung des Diaspora-Hilfswerks von Prälat Clemens A. Katke. Zu Messe und Festakt kamen 800 Gäste, darunter 25 Bischöfe aus ganz Europa. Der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker würdigte Katkes 10-jährige Arbeit. Er habe sich mit viel Leidenschaft, Optimismus und Humor für Katholiken eingesetzt, die in Nord- und Ostdeutschland, Skandinavien und Osteuropa in der Minderheit leben. Das waren die Nachrichten. Und nun das Mikrofon an Pater Eberhard von Gemmingen.
Liebe Exerzitantinnen und Exerzitanten, heute geht es um Jüngerschaft. Jesus hat bekanntlich Jünger berufen. Doch eingangs erinnern wir uns daran, dass Gott uns jetzt sieht, bei uns ist. Und schauen wir zurück. Und dann bitten wir, dass wir dem Ruf Jesu folgen. Gerade auch dem ganz speziellen Ruf, der an mich persönlich geht. Für uns persönlich gilt von Anfang an die Frage, glaube ich daran, dass auch ich von Jesus berufen bin? Dass ich berufen bin, sein Zeuge zu sein? Und wie lebe ich diese Berufung? Lesen wir zu Anfang Lukas Kapitel 6, Vers 12 bis 16.
In diesen Tagen ging Jesus auf einen Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus. Sie nannte er auch Apostel. Es waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, und sein Bruder Andreas, dazu Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde.
Wir müssen bei den Jüngerberufungen durch Jesus ganz klar unterscheiden zwischen dem großen Kreis von Menschen, die ihm auf den Füßen nachfolgten, weil sie gleichsam an seinen Lippen hingen, weil sie geheilt worden waren oder geheilt werden wollten, weil sie von ihm einen politischen Umsturz in Israel hofften, weil sie in ihm einfach eine gute Unterhaltung und Unterbrechung der Langeweile sahen. Auch das gibt es, sogar auch heute. Das ist der große Kreis, aus dem Jesus später auch noch 72 Jünger auswählen wird, die er vor sich her sendet. Und eigens erwähnen möchte ich den Kreis von Frauen, der Jesus folgt. Wir müssen uns die Welt von damals wirklich sehr anders vorstellen als unsere Welt. Frauen waren damals in der Regel noch viel unfreier und an Haus und Hof und Mann gebunden und vor allem an die Kinder, als wir es uns heute vorstellen können. Höchstens fragwürdige Frauen verhielten sich in unserem Sinne frei. Dennoch, es gab einige, die Jesus folgen konnten und folgten. Es heißt, sie hätten ihn bedient, also ihm Dienste geleistet und, so möchte ich anfügen, sicher haben sie ein gutes Zeugnis von ihm gegeben. Und nun kommen wir zum inneren Kreis, der uns heute besonders interessiert. Es sind die 12. Jesus wählt 12 Männer. Sie symbolisieren das neue Volk Gottes, den neuen Bund in Anlehnung an den alten Bund mit den 12 Stämmen Israels. Jesus baut einen neuen Bund auf. Es ist eine wichtige Symbolhandlung. Aber nun fragen wir wieder sehr menschlich, hätte Jesus seine Ziele nicht viel besser alleine erreichen können? Er konnte aufgrund seiner Gottesnähe überzeugend sprechen. Er konnte heilen. Er war umstürzend gut und ganz anders. Seine 12 waren, wie wir nachlesen können, eher sehr hausbacken. Sie haben gestritten, wer der Erste und Beste unter ihnen sei. Sie sind geflohen, als gefährlich wurde. Keiner von ihnen hat etwa gebrüllt, als Pilatus fragte, ob man Jesus oder Barabbas hinrichten solle. Keiner von ihnen hat Jesus beim Kreuztragen geholfen. Ein einziger von ihnen soll unter dem Kreuz gestanden haben. Kurz, sie haben zu 99% versagt. Da kann man sich schon fragen, ob diese Männer nun wirklich das Richtige waren, um den neuen Bund Gottes mit den Menschen aufzubauen. Ob nicht Jesus weitergekommen wäre, wenn er alles selbst und alleine in die Hand genommen hätte. Schon die Frage zeigt, es geht nicht um Effizienz, sondern um eine neue Schöpfung. Sie fängt arm und schwach an, und wir sollen vertrauen, dass Gott gerade mit Armen und Schwachen etwas anfangen kann. Ja, dass er gerade Armes und Schwaches braucht. Denn Reiche und Starke würden sich den Erfolg selbst zuschreiben. In der Wahl der 12 zeigt sich ein Grundgesetz Gottes. Gott will Menschen brauchen. Aber er braucht Menschen, die sich den Erfolg nicht selbst zuschreiben, sondern die so weise sind oder wenigstens weise werden, dass sie jeden Erfolg des Reiches Gottes Gott und nicht sich selbst und ihren eigenen Qualifikationen zuschreiben. Nun haben wir das Stichwort Reich Gottes. Es geht bei der Wahl der 12 um das Reich Gottes, um dieses Grundanliegen Jesu. Daher werden diese 12 auch ausgesandt, um das Reich Gottes zu verkünden. Als Zeichen, dass dieses Reich vor der Tür steht, sollen sie auch heilen und böse Geister austreiben. Aber das sind nur Zeichen, das ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist die Herrschaft Gottes in den Herzen der Menschen. Schauen wir uns diese 12 Männer ein wenig genauer an. Wir wissen nur wenig über sie. Am besten kennen wir denjenigen, den Jesus selbst eindeutig zu ihrem Chef berufen hat, Simon Petrus. Man könnte es fast eine Ironie nennen, dass Jesus diesen etwas vorlauten und wankelmütigen Fischer einen Fels, einen Petrus nennt. Ausdrücklich heißt es in der Heiligen Schrift, dass Jesus ihn so genannt hat. Vielleicht will Jesus dadurch andeuten, dass alles Qualifizierte an diesem Menschen nicht aus seiner Natur, aus seinen Anlagen kommt, sondern von seiner Berufung, seinem Glauben an Jesus. Als reiner Mensch ist er das Gegenteil von fest und zuverlässig. Als Mann Gottes kann er es sein, oder besser, er kann es werden. Auch er hat wie die anderen Jünger Jesus sitzen lassen, als es gefährlich wurde. Ja, er hat sogar ausdrücklich behauptet, Jesus nicht zu kennen. Wäre er nicht so vorlaut gewesen, dann wäre er erst gar nicht in den Palast des Hohenpriesters hineingegangen. Aber er kannte sich selbst noch sehr wenig. Er hätte ja auch daran denken können, wie er vorlaut aus dem Boot ausstieg, auf Jesus zuging und dann aber Angst bekam. Petrus hat spät gelernt. Aber immerhin, er hat gelernt. Dann die beiden Brüder Jakobus und Johannes. Donnersöhne werden sie im Evangelium genannt, weil sie wohl den Mund ein wenig zu voll genommen haben. Feuer auf die Dörfer herabzurufen, wollten sie, die Dörfer, die Jesus nicht aufnehmen wollten. Sie waren zwar bei Jesu Verklärung dabei, aber als es Jesus so schlecht ging am Ölberg, da sind sie eingeschlafen. Schön, dass das Evangelium gerade auch die Grenzen dieser 12 erzählt. Von Bartholomäus oder Nathanael wissen wir nur, dass er frech sagt, wie kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Von Matthäus oder Levi wissen wir, dass er ein Ausbeuter war, bevor er zu Jesus kam. Von Thomas wissen wir, dass er skeptisch war und nicht glauben wollte, dass Jesus von den Toten erstanden war. Vorher hatte er resignierend gesagt, lasst uns mit Jesus gehen und mit ihm sterben. Aber als es dann darauf ankam, ergriff auch er das Hasenpanier. Viel mehr wissen wir von den 12 eigentlich nicht. Aber es ist tröstlich, dass wir so viel Negatives von ihnen wissen. Jesus braucht auch heute keine Helden. Er braucht uns, so wie wir sind. Was ist zu schlussfolgern? Die Kirche ist keine Gemeinschaft von Heiligen, sondern von Sündern. Allerdings von Sündern, die wissen, dass sie umkehren müssen, wenn sie zu Jesus gehören wollen. Jesus sagt selbst, er sei nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Thank you. Diese sündigen 12 sind der Anfang des neuen Volkes Gottes. Sie sind der Kern. Wir nennen die Kirche heute gerne Volk Gottes. Das ist gut und richtig so. Auch das Zweite Vatikanum hat die Kirche so genannt. Aber dieser Titel muss durch einen anderen ergänzt werden. Die Kirche ist auch Leib Christi. Die einzelnen Christen sind Glieder oder Zellen am Leib Christi. Sie werden durch die Sakramente geheimnisvoll in diesen Leib eingefügt. Wenn wir das vergessen und die Kirche nur oder vor allem als Volk Gottes bezeichnen, dann sind wir in der Gefahr, die Kirche nur soziologisch zu sehen. Dann könnten wir meinen, wir könnten selbst die Kirche aufbauen. Die Kirche sei Werk des Menschen, das man bei gutem Willen und bei etwas Sachkenntnis aufbauen könne. Das ist aber falsch. Wir können es nicht. Die Apostel konnten es nicht, denn sie wurden durch Jesus geheimnisvoll in seinen mystischen Leib eingegliedert, in seinen geheimnisvollen Leib. Er sagt im Johannesevangelium: Wie ich im Vater bleibe, so bleibe ich in euch, und ihr bleibt in mir. Das geschieht durch Taufe und Eucharistie. Wir bauen nicht Kirche, sondern wir werden in seinen geheimnisvollen Leib, die Kirche, durch unser Sterben in der Taufe eingegliedert. Nicht wir entscheiden, sondern er entscheidet. Nicht wir machen etwas, sondern er macht etwas mit uns. So heißt es ja eben auch im Evangelium: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Kirche ist also nicht Menschenwerk, sondern Gottes Werk. Sie wächst organisch. Am besten können wir dazu beitragen, wenn wir gesunde und lebendige Glieder oder Zellen an seinem Leib sind. Wenn wir in unseren Seelen krank sind, wird dadurch die Kirche krank. Jede unserer Fehlhaltungen schadet dem Organismus der Kirche. Gehen Sie bei Ihrer Betrachtung bitte aus von der Stelle Lukas Kapitel 6, Vers 12 bis 16. Wir können dann in unserer Betrachtung den Kreis der 12 anschauen mit ihren Stärken und ihren Schwächen. Und vor allem uns selbst die Frage stellen: Glaube ich daran, dass auch ich durch die Taufe von Jesus berufen bin? Berufen, sein Zeuge in der Welt zu sein? Und wie lebe ich diese Berufung? Und danken wir dann dem Herrn für unsere Berufung in den Kreis der Jünger, auch wenn wir ganz unwürdig sind. Fragen Sie sich, welchen Platz er für Sie in der Kirche vorgesehen hat. Und heute sind es noch 120 Kilometer bis Jerusalem. Jerusalem.
Das waren unsere Radioexerzitien in der Fastenzeit mit Pater Eberhard von Gemmingen. Die ganzen Exerzitien erscheinen auch als Buch im Benno Verlag unter dem Titel Auf dem Weg nach Jerusalem. Ebenso erscheinen sie bei uns als CD und Tonkassette. Sie hören Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.